2656 junge Menschen haben im ersten Quartal 2026 offiziell den Antrag auf Kriegsdienstverweigerung gestellt. Fast so viele wie im ganzen Jahr 2024. Und das, obwohl der Wehrdienst seit 2011 ausgesetzt ist. Doch die politische Weltlage, nicht zuletzt der neu verpflichtende Fragebogen und die Musterung für Männer ab Geburtsjahrgang 2008 bringen eine alte Debatte neu in Fahrt. Die Verfassung ist eindeutig, wer Wehrpflicht sagt, muss auch für zivilen Ersatzdienst sorgen.
Herzlich willkommen zum Forum im rbb24 Inforadio, heute in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz aus deren Generalsekretariat in der Berliner Karstenstraße. Noch ist es nur eine Option auf die Zukunft, aber bereiten sich die Anbieter von potenziellen Zivildienststellen heute bereits darauf vor? Wie attraktiv soll ein Zivildienst als Alternative überhaupt sein? Lässt sich daraus ein echter Friedensdienst entwickeln? Und ist Freiwilligkeit sowohl für Armee wie für soziale Tätigkeiten nicht ohnehin besser? Das wollen wir besprechen. Mit Christian Reuter, dem Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes. Das DRK ist einer der großen sozialen Player, auch was Freiwilligendienste angeht. Jens Latke ist landeskirchlicher Beauftragter für Friedens- und Umweltarbeit der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und kommt aus Magdeburg zu uns. Landelin Winter ist Sprecher der Grünen Jugend Brandenburg und für praktischere Fragen zu Freiwilligendiensten, einem möglichen Zivildienst, steht uns Rede und Antwort Oberin Dorin Fuhr für die Schwesternschaften beim DRK Berlin. Eigentlich wollte auch Konrad Körner von der CSU Mitglied des Deutschen Bundestages bei uns sein, doch Plenararbeit geht vor. Wir zeichnen dieses Forum am Donnerstag auf. Donnerstags ist die Tagesordnung im Bundestag besonders voll mit Redeverpflichtung des Abgeordneten und dafür ist er ja schließlich gewählt. Christian Reuter, wie verfolgen Sie eigentlich beim DRK derzeit die Debatte über Wehr- und Zivildienst? Gelassen, weil noch so vieles offen ist? Oder haben Sie schon Szenarien entwickelt für mögliche Stellen?
Gelassen sollte man in diesen Zeiten, in diesem Land und auf diesem Planeten allemal sein, gerade bei solchen wichtigen Entscheidungen. Aber natürlich sind wir mit unterschiedlichen Perspektiven aktiv in dieser politischen Diskussion. Wir sind als DRK der größte, wenn Sie wollen, Anbieter von Freiwilligenplätzen in Deutschland. Wir waren in der Historie einer der größten Anbieter auch von Zivildienstplätzen. Also in dieser Variante haben wir natürlich ein Interesse, uns einzubringen. Aber wir haben natürlich auch einen gesellschaftspolitischen Wunsch der Diskussion und Mitgestaltung. Und in diesen unterschiedlichen Kontexten sind wir, auch wenn wir hier in Lichterfelde sind, sehr eng an der Diskussion und bei der Diskussion in Berlin-Mitte im politischen Raum.
Wir werden nachher darüber noch intensiver sprechen. Jens Latke, es wird viel über militärische Szenarien, über Bedarfe der Bundeswehr derzeit gesprochen, auch über verpflichtende Dienste. Wie wird das eigentlich in Ihrem Arbeitsbereich, wie wird das innerhalb der evangelischen Kirchen diskutiert und wo können Sie als Friedensbeauftragter da Prioritäten setzen?
Naja, also zum einen machen wir ja ganz klar die Beratung für Menschen, die nun mit der Frage konfrontiert werden, Wehrdienst ja oder nein, beziehungsweise auch ganz viel mit Eltern junger Menschen, die sich melden, Fragen haben, sich Sorgen machen, was wird, wie sind die Perspektiven, ganz viel mit auch älteren Menschen, also die mal bei der Bundeswehr waren. Die haben wir auch ganz viele, die wir in der Beratung haben, die sind ja dann auch in dieser Zahl, die Sie eben genannt sind, mit drin. Das sind ja nicht alles junge Menschen. Und ansonsten haben wir natürlich auch Freiwillige bei uns in unseren kirchlichen Einrichtungen. Früher hatten wir auch Zivildienstleistende, aber da ist für uns ganz klar die Perspektive, dass das eigentlich freiwillig bleiben muss.
Wir reden ja gerne in der Öffentlichkeit über junge Menschen. Es ist besser, mit Ihnen zu reden. Landelin Winter, bevor wir zu den Positionen der Grünen Jugend kommen, wie sehr treibt diese Debatte um Dienstpflicht, um Freiwilligkeit eigentlich Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge, Studierende derzeit um?
Ich glaube, das können wir dadurch sehen, dass morgen in vielen Dutzend Städten in ganz Deutschland junge Menschen auf die Straße gehen. Und das haben wir das letzte Mal bei Fridays for Future gesehen, dass sich aus Schülerinnen heraus eine ganze Bewegung formiert, die so große Probleme hat mit dem, was die Politik auf ihre Kosten veranstaltet, dass sie dafür auf die Straße gehen und sich organisieren und das neben Schule, neben Abitur und so weiter. Insofern, es treibt sie sehr um.
Morgen ist für die Hörerinnen und Hörer schon vorgestern der 8. Mai, nämlich Schulstreik gegen Wehrpflicht. Also neben der Schule ist dann so ein schwieriger Begriff, man könnte auch sagen für einige anstelle der jeweiligen Schule. Dorin Fuhr, Freiwillige, da stellen wir uns natürlich vor, das kann ein ungeheurer Gewinn sein für die Einrichtungen, also für die Kliniken, für Hospize, für Altenheime. Es ist aber auch eine Herausforderung für die Hauptamtlichen. Wo sind denn Freiwillige in den Einrichtungen eingesetzt und wo sind sie vor allen Dingen unverzichtbar?
Ich erlebe ja zwei Seiten. Also zum einen bin ich im Austausch mit den jungen Menschen, die bei uns in den Kliniken, im Hospiz, in der stationären Pflegeeinrichtung ihr freiwilliges soziales Jahr machen. Und ich erlebe auch die Teams, die Abteilungs- und Stationsleitungen, die mit ihren Teams eben diese jungen Menschen empfangen. Ja, es ist für beide Seiten sehr herausfordernd. Aber wenn man nach einem Jahr FSJ fragt, die jungen Leute, ist es immer bei allen Herausforderungen ein cooles Jahr gewesen, eine tolle Erfahrung. Wir machen das, ich weiß nicht, ob es andere auch so machen, wenn ich als Tipp des Tages, die FSJler schreiben am Ende ihres Jahres einen Brief. Einen Brief an die neuen FSJler. Und wenn ich diesen Stapel an Briefen lese für die neuen FSJler, dann muss ich mich wirklich in mein Büro zurückziehen, weil das so emotional ist zu lesen. Da steht dann, liebe neue FSJler, du hast ein tolles Jahr vor dir, du hast ein schweres Jahr vor dir, dir wird ganz viel Tolles passieren und ganz viel Blödes. Die Leute werden dich lieben und die werden dich auch nervig finden. Aber eins ist klar und das zieht sich wirklich durch, du wirst ein anderer Mensch sein. Und wenn man das liest, dann ist das ein Gewinn für jeden selbst, für die Einrichtung ist es ein Gewinn, weil die Abteilungsleitung, Stationsleitung und Teams sind auch nicht alle gleich und es gibt auch echt Blöde. Aber die es verstanden haben und wissen, okay, da kommt jetzt ein junger Mensch zu mir. Der war vielleicht noch nie im Leben, im Arbeitsleben. Der weiß gar nicht, wie das geht mit Hierarchien und wer jetzt was zu sagen hat. Dem zu sagen, das ist deine Grenze, hierher und nicht weiter, ist ein irrer Arbeitsaufwand. Und wie sich so ein Mensch entwickelt in diesem Jahr, ist eben nicht nur für den Einzelnen, sondern auch für so ein Team immer auch total schön. Also ich bin totaler Fan vom freiwilligen sozialen Jahr. Wir haben halt in unseren Kliniken mit 4.300 Mitarbeitenden in allen Bereichen FSJler. Wenn es mal nicht so läuft, das gibt es auch, dass es überhaupt nicht matcht, dann wird gewechselt.
Sie haben etwas sehr Wichtiges angesprochen, nämlich, dass sozusagen die eine Generation der nächsten Generation Infos gibt. Ich kann mich gut erinnern, als es den Zivildienst gab, gab es das natürlich auch. Freiwilliges Soziales Jahr oder der Bundesfreiwilligendienst haben das ja nicht gänzlich aufgewogen. Wie sehen Sie das eigentlich, Christian Reuter? Ist die Debatte über, wie bringe ich mich in die Gesellschaft ein, wie kann ich Frieden mitstiften, heute nicht in dem Maße mehr so gesamtgesellschaftlich präsent, wie es war, als jede Familie überlegen musste, die Söhne hatte, was machen die?
Ich bin Baujahr 68, wenn ich mich sozusagen an meine Zeit zurückerinnere, dann war das eigentlich klar. Ich komme aus dem Münsterland, das 87, 88, kurz vor Ende des Kalten Krieges, ist eigentlich vier Alternativen gab, die waren gängig und auch gleichgewichtig mit einer, der vierten vielleicht ein bisschen außen vor. Entweder man ging zur Bundeswehr oder man machte Zivildienst und es war auch zumindest in meiner Generation völlig selbstverständlich, dass das auch nicht zu diskutieren war, nach dem Motto, ist das eine besser oder ist das andere schlechter? Dann gab es das, was natürlich für Hilfsorganisationen immer besonders interessant war, die Möglichkeit, dass sie eben Katastrophenschutz entsprechend sich eingebracht haben und wenn sie mit den drei Varianten nicht zufrieden waren, gab es die vierte, sind sie nach Berlin gegangen und wir hatten sozusagen an der Stelle den Joker, sich dort nicht einbringen zu müssen. Mit der Erfahrung bin ich natürlich heute, wie bei vielen anderen, natürlich ein Auslaufmodell, ja, weil genau diese Brüche der letzten 30 Jahre es verhindert haben, dass man Selbstverständlichkeiten heute noch als Selbstverständlichkeit empfindet. Ich glaube, es ist gut und richtig, darüber zu debattieren und auch durchaus strittig zu debattieren, muss ich mich, und ich sage jetzt nicht nur als junger Mensch, in diese Gesellschaft einbringen. Ist dieser Staat, ist diese Gesellschaft schützenswert? Und ich sage jetzt noch nicht verteidigungswert, sondern ist das schützenswert? Sage ich zum Beispiel immer, wir haben weltweit 50 Auslandsbüros. Vor 20, 25 Jahren hätten sie einen meiner Vorgänger gefragt, hat er gesagt, naja, wir arbeiten irgendwo, wo ein bisschen Katastrophe ist und Klimawandel ja auch, Konflikt eher nicht. Heute arbeiten wir an den 50 Auslandsstandorten überall, wo Krieg ist. Überall ist Konflikt. Überall ist auch Klimawandel, aber das ist eine Realität. Und wenn ich war erst vor einigen Wochen in Syrien, wenn ich in anderen Ländern unterwegs bin, mit den Erfahrungen, die ich dort mitbringe, sage ich ja allemal, ist diese Gesellschaft schützenswert. Ich möchte nicht, dass wir leben müssen wie in der Ukraine. Ich möchte nicht, dass wir leben müssen wie im Libanon, wie im Gazastreifen, wie in Syrien. Insofern ist die Frage, was tun wir, um diese Gesellschaft zu schützen, wichtig. Sie ist auch richtig. Wir müssen sie nur wieder lernen. Aber, das sage ich jetzt sozusagen, weil Sie vorhin zum Einstieg gesagt haben, ist es gut, wenn man nicht nur über junge Leute redet, sondern mit jungen Leuten. Das kann am Ende des Tages nicht die einzige Antwort sein. Wir schmeißen der jungen Generation den 25. Stein nochmal in den Rucksack. Das macht Politik, machen wir ja alle gerne, sage ich auch kritisch. Aber die Diskussion zu führen ist richtig, ist notwendig und ich glaube, ist auch wichtig.
Landelin Winter ist schon ganz unruhig.
Ja, ich fand sehr vieles von dem, was Sie gerade gesagt haben, sehr richtig und vor allem auch den Punkt, dass wir es viel zu sehr bei jungen Menschen abladen und dass beispielsweise dieser Brief, der jetzt bald an alle 18-jährigen Menschen in Deutschland geschickt wird, das ist so eine Sache, wo ich in der Entscheidungsposition gesagt hätte, so einen Brief müssen wir doch an alle Menschen schicken. Wieso, ich bin jetzt 23, wieso kriege ich diesen Brief nicht? Wieso werde ich nicht genauso gefragt, was kann ich für unsere Gesellschaft tun? Was kann ich vielleicht dafür tun, dass der Frieden erhalten bleibt und dass wir die Freiheiten, die wir haben, in Deutschland schützen? Und ich finde, da hat man sich ein bisschen einen schlanken Zug gemacht, nur auf die Leute zu schauen, die noch nicht bei einer Bundestagswahl wählen durften und die es auch sehr schwer haben, eine starke gesellschaftliche Stimme aufzubauen, um dagegen zu stehen. Und das ist, finde ich, etwas, was ich der Debatte auch bisher sehr anlastet. Sie wurde sehr viel innerhalb der Leute geführt, die davon nicht mehr betroffen sind. Sie wurde sehr, sehr wenig mit jungen Menschen geführt. Sie wurde auch sehr wenig in den Räumen von jungen Menschen geführt. Und ich glaube, das führt jetzt auf der anderen Seite aber auch zu einer Antireaktion von vielen jungen Menschen, die ich auch falsch finde, wo ich dann so Framings höre wie: Ich bin gegen eine Wehrpflicht, weil ich nicht für die Profitinteressen von Friedrich Merz im Schützengraben sterben will. Wo ich mir denke, ja okay, das ist aber nicht die Debatte, die wir führen. Und ich glaube, da braucht es eine größere Ernsthaftigkeit und ein Mitnehmen, dass wir von Anfang an ableiten, was sind die geopolitischen Bedrohungen, die wir haben und wie müssen wir darauf reagieren, was für ein Teil ist der Wehrdienst, braucht es dafür eine Wehrpflicht? Von der Grünen Jugend ist die klare Antwort nein. Und dass man es so ableitet, dass es auch für alle verständlich ist. Und so habe ich das Gefühl, dass es der jungen Generation sehr übergestülpt wurde.
Jens Latke, wie ist das eigentlich in Ihrem Bereich? Haben Sie da auch den Eindruck, die Jungen sagen, über uns wird das drüber gestülpt und die anderen entscheiden? Oder gibt es da auch quer durch die Generationen eine Debatte? Denn ich denke mal, gerade noch mal spezieller betrachtet in Sachsen-Anhalt, in Thüringen, das sind ja nun auch Gegenden, die nochmal auf eine ganz andere Art und Weise konfrontiert sind mit diesem Wandel und mit dieser Frage, wie verhalte ich mich eigentlich positiv zu einer demokratischen Gesellschaft?
Also die Debatten gehen, glaube ich, quer durch. Also aus meinen Erfahrungen, den vielen Gesprächen, die ich führe, kann ich nicht sagen, junge Leute sind prinzipiell dafür oder ältere Leute sind prinzipiell dafür. Da spielt ganz viel anekdotische Erfahrung mit. Also ich selber habe das und das gemacht und habe die Erfahrung gemacht und deswegen sollen die jungen Leute das auch. Es wird manchmal ein bisschen schräg, wenn ich dann höre, sozusagen, naja, die orientierungslose Jugend und die soll jetzt mal was für die Gesellschaft tun. Das finde ich dann schon ein bisschen komisch, weil ich ja zum Beispiel auch ganz viele junge Menschen erlebe, die sich freiwillig engagieren und einbringen. Dass Jugendliche keine Verantwortung übernehmen wollen und können, sehe ich eigentlich gar nicht. Es würden sich, glaube ich, viel mehr Menschen freiwillig engagieren, als sie es können. Also wir haben ja weniger Freiwilligenplätze als BewerberInnen. Viel mehr Menschen haben Lust drauf. Und die Hürden, so einen Freiwilligendienst zu machen, sind ja relativ hoch. Also ich muss es mir leisten können, faktisch. Also es ist ja so schlecht bezahlt, dass ich, wenn ich einen Freiwilligendienst mache, nicht davon leben kann. Ich wünschte mir eher dann eine Debatte, wenn es mir um gesellschaftlichen Zusammenhalt geht oder wie können sich Menschen einbringen oder was für ihr Land tun oder so, dass ich die Rahmenbedingungen schaffe, dass es attraktiv ist und dass es für Menschen möglich ist, das zu tun. Ein Recht auf Freiwilligendienst, das wäre nicht eine Ansage, wo ich sagen könnte, damit können wir gut leben. Und ich denke, dann hätten wir auch viel, viel mehr Menschen, die sich echt engagieren würden. Aber momentan stimmen ja die Rahmenbedingungen gar nicht.
Doreen Fuhr, mich interessiert natürlich auch, wer kommt.
Wir haben ja in Berlin hier die Situation, dass wir jetzt gerade das 11. Pflichtschuljahr noch eingeführt haben. Da haben wir jetzt gerade einen irren Zulauf von den jungen Menschen, die sagen, oh, 11. Schuljahr, was soll ich denn machen? Ausbildung weiß ich nicht, Studium ist mir noch zu früh. Also die kommen zu uns und sagen, ach Gott sei Dank kann ich dieses FSJ machen. Dann haben wir die, die ganz bewusst sagen, ich möchte studieren, da brauche ich jetzt noch ein Wartesemester. Ich mache das FSJ mit einem ganz konkreten Ziel. Und es gibt die, die auch schon ein Jahr zu Hause saßen und überhaupt nicht wussten, wohin mit sich. Und das sind so oft so die Fälle, die einem so ein bisschen Gänsehaut machen, wo man merkt, die haben sich jetzt aufgerafft und sich bei uns beworben, machen ein FSJ und entwickeln plötzlich Demokratieverständnis. Es knüpfen sich Freundschaften, wo vorher eine Isolation stattgefunden hat. Dann kommen halt wirklich auch die jungen Leute mit ihren Eltern dann zum Teil auch zur Bewerbung. Und wenn man das sieht, wie sich dann so ein Leben auch verändert, und es ist immer so, dass die jungen Leute sagen, dieses Jahr hat mein Leben verändert. Es gibt sehr wohl die, die sagen, wenn ich jetzt den Pflegeberuf wähle, mache ich doch lieber erstmal das FSJ im Krankenhaus, um dann zu merken, tolle Idee, oder da gibt es ja noch andere Berufe. Ich werde lieber operationstechnischer Assistent oder ich traue mich nicht in die Ausbildung, ich mache lieber eine Pflegefachassistenzausbildung. Also wir haben ja auch so einen gesellschaftlichen Auftrag und das klappt sehr oft, weil die jungen Leute gehen dann in die Ausbildung und viele merken auch, ich wusste gar nicht, dass ich Pflege studieren kann.
Nun müssen wir uns aber mal die exakten Zahlen vor Augen führen. 2025 haben 35.000 Menschen beim Bundesfreiwilligendienst mitgemacht. Etwa 50.000 waren es beim freiwilligen sozialen Jahr. Und das Verhältnis Frauen zu Männern ist 60 zu 40. Das heißt, die vielen jungen Männer, die früher beispielsweise im Zivildienst sowohl in Pflegeeinrichtungen waren als auch, na, ich sag mal, auf der Schreibstube. In der Hochphase waren das 135.000. Das heißt, es ist im Verhältnis ja noch nicht der größte Teil einer Alterskohorte. Und da stellt sich dann doch die Frage, und die anderen, kriegen die das nicht mit? Wäre bei einer Dienstverpflichtung, Landelin Winter, nicht auch, na, sagen wir mal, dieser kleine Schubs da für all die anderen, sich zu engagieren?
Erstmal möchte ich sagen, dass die Bewerberinnenzahlen sowie auch die Zahl der ausgeschriebenen Stellen im Bundesfreiwilligendienst und im Freiwilligen Sozialen Jahr steigen und auch relativ gut steigen mit so 4-5% pro Jahr, und das ist ja eine sehr gute Entwicklung. Ich finde an sich den Gedanken, das nicht zu verpflichten, aber das mehr zum Standard zu machen, dass Leute, nachdem sie aus der Schule rauskommen, sich engagieren und nicht gleich ins Studium und Arbeit übergehen, das finde ich was sehr Richtiges, auch weil ich das selber bei vielen Menschen beobachtet habe und auch bei mir selber, wie stark die Veränderung in den 1-2 Jahren nach der Schulzeit ist. Was ich wichtig finde, ist, dass es auf einer freiwilligen Basis bleibt, weil man sonst einen Eingriff vornimmt in das Leben von jungen Menschen, den man, glaube ich, nicht rechtfertigen kann. Und ich finde, dass es auch schon gerade in ländlichen Regionen etwas ist, was mir aufgefallen ist in Brandenburg, dass viele auch ehrenamtliche soziale Strukturen ein bisschen am Struggeln sind, ein bisschen probieren, Mitglieder zu finden, dass die Strukturen eher schwächer werden als stärker gerade vielerorts. und dass wir dem was entgegensetzen, indem es vielleicht eine Ansprache gibt von staatlicher Seite an alle jungen Menschen, okay, wäre das nicht was für euch, können wir nicht gemeinsam schauen, was für euch passt. Das finde ich was sehr Begrüßenswertes.
Ansprechen. Nun muss man natürlich dazu sagen, die Politik steht vor einem Dilemma, Christian Reuter. Wenn die freiwilligen Dienste zu attraktiv sind und die Sollzahlen für die Bundeswehr, aktive bis 2035 sollen 270.000 sein, nicht erreicht werden, dann stellen sich plötzlich ganz andere politische Fragen. Wie stellen Sie sich als Deutsches Rotes Kreuz auf diese verschiedenen Varianten ein?
Eins vorweg, wir müssen aufpassen, dass wir FSJ-Freiwilligendienst nicht eins zu eins jetzt sozusagen austauschen mit dem Zivildienst. Das sind für mich zwei völlig unterschiedliche Baustellen. Ja. Sie sehen auf dem Aufsteller ganz klein und grau die sieben Grundsätze des Deutschen Roten Kreuzes und einer der sieben Grundsätze ist die Freiwilligkeit. Also ich bin großer Anhänger von Freiwilligkeit und freiwilligen Lösungen, freiwilligen Engagement und das FSJ ist am Ende des Tages ein pädagogischer Lehrdienst. Frau Oberin Fuhr hat darauf hingewiesen, dass sich junge Menschen für einen gewissen Zeitraum engagieren und dazu gehört eben im Rahmen dieses Lerndienstes, dass ich sozusagen eine pädagogische Komponente habe und dafür sorge, dass Menschen nach einem Jahr hoffentlich für sich selbst klarer ihren Weg kennen. Das ist aber für mich eine andere Baustelle, als wenn ich jetzt über die Verpflichtung, eine Dienstverpflichtung spreche. Das ist mir wichtig, dass wir das dann schon sauber trennen. Für das Deutsche Rote Kreuz ist es am Ende des Tages eine politische Entscheidung. Also ich habe bewusst gerade gesagt, ich bin Fan von Freiwilligkeit. Ich glaube auch, dass wir mehr Menschen für freiwillige Lösungen gewinnen können und für freiwillige Angebote, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Ich mach das mal ganz praktisch im Hause von Herrn Reuter. Da ist unter anderem ein 20-Jähriger, der ein FSJ in einer Klinik macht. Das macht der, weil Mama und Papa sich das finanziell leisten können. Die 440 Euro, die er als Taschengeld kriegt, reicht. Wir wohnen im ländlichen Raum, dass er sein Benzin bezahlen kann. Und da der 2 Meter groß ist und immer Hunger hat, wird schon schwierig mit dem Taschengeld sozusagen das leibliche Wohl während des FSJ auszuführen. Heißt also ganz konkret, man muss sich das leisten können. So, wenn ich Freiwilligendienste attraktiv machen will, dann muss ich, ist unsere Vorstellung, das natürlich auch so machen, dass nicht nur die Kinder von Herrn und Frau Reuter sich das leisten können, sondern vielleicht auch klassischerweise Kinder aus anderen gesellschaftlichen Schichten, die diese Luxusentscheidung gar nicht treffen können, ein FSJ zu machen. Am Ende gehört es zur Wahrheit, wenn Bundesregierung und Bundestag politisch entscheiden würden, sie würden den Zivildienst wieder einführen, indem die Aussetzung der Wehrpflicht aufgehoben wird, werden wir natürlich als DRK uns auch entsprechend einbringen. Wir stehen schon in der Diskussion mit dem entsprechenden Ministerium und bereiten uns auch entsprechend auf dann eine ganz andere Welt vor, nämlich die Welt des Zivildienstes. Aber das sind für mich, deswegen sage ich das, zwei unterschiedliche Welten. Und die Diskussion ist dann für mich nicht nur eine, sie ist auf der einen Seite natürlich eine, die im politischen Raum, im Bundestag und in der Bundesregierung entschieden werden muss, aber für mich auch ein Punkt, wo wir halt über eine gesellschaftliche Diskussion führen müssen. Wir alle leben im Jahr 2026. Das Modell Wehrpflicht, Zivildienst bedeutet ja, dass eine Hälfte eines Jahrganges ganz rausfällt, wo ich durchaus auch den Eindruck habe, für junge Frauen ist das auch keine Situation zu sagen, ich bin jetzt hier irgendwie gar nicht mitbestimmungsfähig, ja gar nicht systemrelevant. Und wo wir auch einfach sagen müssen, was ist denn unser gesellschaftliches Bild? Wollen wir das so eins zu eins wiederhaben? Sage ich bewusst. Ich würde, glaube ich, das nicht wirklich gut finden, wenn wir eins zu eins das, was in den 90er, in den 70er, in den 80er Jahren Realität war, heute einfach so aufpfropfen. Aber die Diskussion fände ich gesellschaftlich spannend, darüber zu debattieren, was muss jeder und jeder Einzelne auch für diese Gesellschaft mitbringen, außer Steuern, Gebühren, Beiträge zu bezahlen? Darf man das? Ist das unser Bild? Und wenn wir dann sagen, ja, und ich würde zum Beispiel mich da ausdrücklich zu bekennen, dass ich glaube, dass jeder und jede Einzelne auch in unserer Gesellschaft sich fragen lassen darf, wo ist ein zusätzlicher Beitrag, um diese Gesellschaft zu stabilisieren und zu schützen und weiterzuentwickeln. Aber mein Plädoyer sicherlich eher nicht mit einem dienstverpflichtenden Charakter.
Wer Wehrpflicht sagt, muss auch für zivilen Ersatzdienst sorgen. Das Forum im RBB24 Inforadio in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz, aus dessen Generalsekretariat in Berlin-Lichterfelde, mit dem Hausherrn Christian Reuter, mit der Oberin der Schwesternschaft Doreen Fuhr, mit dem Sprecher der Grünen Jugend Brandenburg Landelin Winter und mit Jens Lattke, landeskirchlicher Beauftragter für Friedens- und Umweltarbeit der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland. Was wäre denn, Jens Lattke, für Ihre Arbeit ganz anders, wenn wir wieder eine Verpflichtung für Wehr- und Zivildienst hätten, als das, was Sie bisher tun?
Na, zum einen, wir haben auch gar nicht mehr die Strukturen. Also die ganzen Beratungsstrukturen, die wir vorher hatten, die sind natürlich weggebrochen. Also die bräuchten wir auch dann wieder. Es klingt ja manchmal so, als wenn man sich das früher aussuchen konnte, ob man Wehrdienst oder Zivildienst machen kann. Das ist ja nicht so gewesen, sondern man war zum Wehrdienst verpflichtet. Und wenn man den Wehrdienst aus Gewissensgründen verweigert hat, das gut begründet hat und anerkannt wurde, dann war man zum Zivildienst verpflichtet. Also das war jetzt nicht so, ich suche es mir aus.
Und es war in den einzelnen Alterskohorten auch nochmal unterschiedlich, ob ich vor eine Kommission gebeten wurde oder ob ich das schriftlich machen konnte.
Und in den 90ern war es ja dann so, im Prinzip war es am besten, weil wir ja keine Wehrgerechtigkeit hatten, am besten sich gar nicht melden, und dann war die Chance am größten, durchzukommen. Und das war ja auch der Grund, warum die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Weil es keine Wehrgerechtigkeit gab und das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, na Moment, so geht es ja nicht. Das sollte man auch immer wieder mitdenken. Denn wenn wir jetzt sagen, wir wollen eine allgemeine Dienstpflicht haben, dann reden wir nicht von den 190.000 aus den 90er Jahren, dann reden wir von 700.000 bis 800.000 jungen Menschen, die wir dann sozusagen in einen sinnvollen Dienst verpflichten müssten. Es müssten sozusagen auch die ganzen Träger sinnvolle Aufgaben haben und die jungen Menschen dann auch pädagogisch begleiten. Also was jetzt im Freiwilligendienst ist, es kann ja nicht so sein wie im Zivildienst damals. Also da gab es 5 Tage Bildungsurlaub oder Pflicht. Da habe ich mehr ein bisschen Zivilrechts gelernt und politische Bildung gemacht. Das funktioniert ja heutzutage nicht mehr. Insofern müssten wir auch gesamtgesellschaftlich oder die verschiedenen Träger nochmal ganz andere Strukturen aufbauen, und die müssten größer und breiter entwickelt werden, als sie damals in den 90er Jahren noch waren. Und das würde wahrscheinlich den Staat auch deutlich viel mehr kosten, als einen vernünftig organisierten und finanziell ausgestatteten Freiwilligendienst zu haben. Deswegen würde ich mich auch wirklich erstmal fragen, was ist denn das Ziel mit so einem Dienst? Und dann abzuleiten, zu fragen, was sind die besten Mittel, um dahin zu kommen? Und nicht, wie es jetzt teilweise ist, also habe ich so das Gefühl, man hat eine Idee von einem Pflichtdienst im Kopf und sucht dann eine Begründung dafür, warum der gut sein könnte. Und wenn man zum Beispiel die gesamtgesellschaftliche Debatte führt, was ich gut finden würde, würde ich aber auch nicht nur die jungen Menschen reinbringen. Also es gibt ja auch die Ideen zu sagen, na okay, wir machen jetzt zum Beispiel ein Jahr Engagement, aber das auf eine Lebenszeit zu nehmen, dass ich nicht unbedingt nach der Schule da muss, sondern sagen kann, okay, jetzt nach dem Beruf passt es besser, oder jetzt ist eine familiäre Zeit, dass wir das dann da reinbringen, beruflicher Wechsel, sich neu orientieren. Also dann würde es für mich auch viel mehr Sinn machen, als nur auf die jungen Menschen zu fokussieren.
Vor einem Jahr ungefähr hat sich Marcel Fratscher ziemlich eine blutige Nase geholt, als er gesagt hat, hier, also wenn die Leute in Rente gehen, sollen sie ein Jahr soziale Tätigkeiten übernehmen, wo dann diejenigen, die schon in Rente waren, gesagt haben, ja, wir haben aber meistens schon Wehr- oder Zivildienst geleistet. Doreen Fuhr, mich würde natürlich interessieren, wie viele zusätzliche Kräfte könnten Sie eigentlich in Ihrem Arbeitsbereich so sinnvoll einbinden, dass die betreut werden können, dass die nicht nur irgendwelche unsinnigen Tätigkeiten machen. Also wir reden ja jetzt plötzlich über Größenordnungen, wenn wir Wehrgerechtigkeit meinen, die weit über dem sind, was im Moment gerade freiwillig geleistet wird.
Wir sind ja in einer Situation, wo Einrichtungen, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen unter massivem Kostendruck stehen. Es ist ja auch nicht so, dass wir die Freiwilligen mal ebenso bekommen. Also auch eine Klinik oder eine Einrichtung hat ja dafür auch Geld auszugeben. Wie finanziert das eine Einrichtung? Das muss geklärt werden. Ich frage mich eigentlich, wenn wir jetzt hoppla die hopp zu einer Wehrbedarfspflicht kommen und dann die Zivis oder wie auch immer sie dann heißen, kommen, die Strukturen müssen doch erstmal hergestellt werden, genau wie Sie sagen, man muss den Platz schaffen, man muss in den Abteilungen, da wo es echt passiert, sich Gedanken machen, wie kriegen wir sinnstiftend die jungen Leute on top, Arbeitsmarktneutralität, in die Teams hinein, gut und schön für die, die schon Bildungseinrichtungen haben oder freiwilliges soziales Jahr anbieten. Denn pädagogische Strukturen, so wie wir sie jetzt ja haben, die müssen zwingend erhalten bleiben. Und zu der Frage, was machen wir dann eigentlich mit den jungen oder älteren Menschen, wo wir ja schon vielleicht Freiwillige haben, da habe ich echt ein bisschen Manschetten vor, weil muss man das FSJ jetzt dann kürzen? Wer kriegt eigentlich wie viel Geld, wenn die im Wehrdienst 2.600 Euro bekommen, was ich gehört habe. Was passiert denn dann mit denen, die Zivildienst machen, falls es dann so heißt oder ein genereller Freiwilligendienst ist? Wie viel Geld kriegen die? Und was kriegen dann die Freiwilligen? 60% Frauen, kriegen die dann diese 500 Euro? Also da stellen sich so noch ganz andere Fragen, bevor ich mir die Frage beantworte, was mache ich mit denen vor Ort?
Landelin Winter, wenn Sie sich anschauen, was jetzt auch an Angebotsmanagement im Raum ist, was Jungen vielleicht angeboten wird, verbesserte Rentenanerkennung, Führerscheinzuschuss, Bonus bei der Studienplatzvergabe, wenn sich jemand jetzt entscheidet, zur Bundeswehr zu gehen, wünschen Sie sich das auch für andere Bereiche?
Ich finde, die Anreize, die gerade gemacht werden, von der Bundesregierung, besonders für Leute, die zur Bundeswehr gehen, das sind, glaube ich, schon Sachen, die sehr attraktiv sind und sehr gut funktionieren. Wenn wir uns anschauen, wie teuer ein Führerschein gerade geworden ist, dann ist es was verdammt Attraktives, den bezahlt zu kriegen. Und ich finde die Frage richtig, wie können wir das umdrehen und wie können wir die anderen sozialen und ökologischen Dienste so attraktiv machen und so auch mit diesen Bonis versehen, dass Leute sich einfach denken, okay, das ist ein richtig guter Deal für mich. Was wir bisher noch gar nicht gesagt haben, ist die Kehrseite davon, dass das ja andersrum für Leute jetzt gerade heißt, wenn wir wieder so eine Dienstpflicht einführen würden, dass Leute, die wenig Geld haben, mehr oder weniger gezwungen werden, zur Bundeswehr zu gehen. Und das ist was, das sehen wir gerade in einer natürlich sehr viel krasseren Form in Russland, dass die Leute ins Militär gezogen werden, die sozial am allerschwächsten sind. Und das ist was, was ich in der Debatte so gut wie noch gar nicht gehört habe und was ein Gerechtigkeitsproblem ist von der Größenordnung, was, finde ich, in der Demokratie wie Deutschland, damit sollte man einfach nicht durchkommen.
Christian Reuter, das Deutsche Rote Kreuz hält sich ja an eine politische Neutralität. Also es gibt keine Empfehlung, machen Sie dies, machen Sie jenes. Das sollen die gewählten politischen Vertreter tun. Aber wo wird Ihre Expertise in diesem ganzen Prozess, den wir jetzt haben, von dem Verteidigungsministerium, dem Familienministerium, das zuständig ist für die Freiwilligendienste und möglicherweise auch für einen neuen Zivildienst, wo wird diese Expertise denn abgefragt?
Natürlich sind wir mit der Bundesregierung, mit den im Bundestag vertretenen Parteien natürlich im permanenten Austausch zu diesem wie zu vielen anderen Themen. Aber natürlich auch zum Thema, was passiert denn? Und darum geht ja, das ist ja, man kann ja sozusagen den großen weißen Elefanten im Raum benennen. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass aus politischer Sichtweise es notwendig ist, was ich gar nicht in Abrede stellen will, dass wir mehr Soldaten bei der Bundeswehr haben. Das ist ja der Auslöser aller Diskussionen, die wir ja gerade haben. Und natürlich werden wir von den Ministerien gefragt, wie wir das bewerten, einschätzen. Das machen wir auch im geschlossenen Raum. Da sind wir dann durchaus auch offen und auch klar, was unsere Positionierung angeht. Aber am Ende des Tages, und das hat nicht nur etwas mit Neutralität zu tun, sondern es ist am Ende des Tages in einer Demokratie so, dass ein Parlament als souverän, wenn das Parlament eine entsprechende Entscheidung trifft, dann auch erwarten kann, dass sicherlich Organisationen, allen voran natürlich auch eine Organisation wie das Deutsche Rote Kreuz, sich dort entsprechend mit einbringt. Insofern sind wir natürlich auch mit dem Familienministerium im Austausch, was eine solche Ausgestaltung des Zivildienstes angeht. Der, das muss man ja sagen, einen Automatismus hat. Dieser Automatismus heißt, das, was sozusagen ein Wehrpflichtiger, und Sie haben ja richtigerweise gerade darauf hingewiesen, das Regelmodell ist Wehrpflicht. Wenn ich das nicht will, habe ich die Möglichkeit eines Wehrersatzdienstes, der genau definiert ist. Und das entsprechende Gesetz gibt es ja noch, wie der ausgestaltet wird. Und dann haben wir natürlich die Situation, dass ein Zivildienst, das ist ein Pflichtdienst, natürlich nicht anders ausgestaltet wird materiell, wie das, was ein Wehrpflichtiger dann an der Stelle hat. Was auch richtig ist, weil ich würde mich sehr schwer damit tun, ganz grundsätzlich zu überlegen, dass der eine besser und der andere dann schlechter ausgestattet wird. Aber zur Wahrheit gehört natürlich, wenn auch ein Zivildienst käme, mit der gleichen Dotierung wie ein Wehrdienst, macht das natürlich, wir haben es ja gerade gehört, was für viele Menschen, ja, also man muss sich das leisten können, FSJ zu machen, und bekomme ich im Zivildienst dann die 2600 Euro Führerschein etc. pp., dann ist das natürlich, und das werte ich bitte nicht, natürlich viel interessanter, gerade in der heutigen wirtschaftlich schwierigen Zeit, dass Familien und junge Menschen dann sagen, dann mache ich Zivildienst. Dann ist das Thema FSJ, Freiwilligendienst, pädagogischer Lehrdienst, einfach durch die Realität wegerodiert.
Die evangelische Kirche in Deutschland hat zu verschiedenen Zeiten sich sehr stark auch friedenspolitisch engagiert. Jens Lathke, wo steht die EKD heute in dieser Frage? Ist, dass wir es vielleicht nicht so laut hören, hat das auch was damit zu tun, dass insbesondere in bestimmten Teilen der früheren DDR die Zahl der Gemeindeglieder etwas geringer ist als früher?
Ich glaube, das hat einfach, dass man die Stimme nicht so laut hört, denke ich, hat einfach auch mit der schwindenden gesellschaftlichen Relevanz von Kirche zu tun. Also wir werden immer kleiner, es werden immer weniger Mitglieder. Dementsprechend gibt es auch weniger, die, sage ich mal, die Stimme hören. Also das muss man einfach realistisch so sagen. Insofern ist das für uns als Kirche natürlich auch ein Veränderungsprozess, dass wir sehen müssen, wir haben nicht mehr den gesellschaftlichen Einfluss, den wir hatten, beziehungsweise auch, sage ich mal, so eine Friedensdenkschrift, wie sie jetzt rausgekommen ist, die wird nicht mehr so gehört wie eine Vorgängerdenkschrift. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Frage nach Wehrpflicht, nach allgemeiner Dienstpflicht auch innerhalb der Kirchen intensiv diskutiert worden und wird diskutiert, und auch die neu erschienene, also im letzten Jahr erschienene Friedensdenkschrift, sagt ja, macht auch eigentlich ganz klar, dass sie sagt, Freiwilligkeit muss unbedingt Vorrang haben. Wenn Politik zu dem Schluss kommen sollte, dass es freiwillig nicht funktioniert, dann braucht es aber auch wirklich die breite gesellschaftliche Debatte. Also ich glaube, da unterscheiden wir uns als Kirche nicht groß anders von anderen TrägerInnen von Freiwilligendiensten, da sind wir ziemlich d'accord, und es macht ja auch Sinn, also die Freiwilligkeit zu betonen. Also die Idee, Verantwortung, gesellschaftlichen Zusammenhalt über Zwang zu erreichen, ich glaube, das ist so ein Konzept, das ist aus vergangenen Zeiten. Ich selber komme jetzt aus Sachsen-Anhalt, bei Zwangsdiensten schwingt bei mir dann auch immer noch mal ein bisschen was anderes mit. Gerade wenn man das so ein bisschen dann so die Zivis so als Lückenbüßer nimmt, dann ist es jetzt, ja, wir haben keine Pflegekräfte. Als ich jung war, dann war es dann plötzlich, wir brauchten Erntehelfer, dann gab es den Subotnik. Also gerade in meinem Bundesland ist ja die politische Konstellation ja doch schon eher am Umbruch. Also wenn ich sehe, was da auf uns zukommt oder zukommen kann, dann tue ich mich noch mal schwerer mit Pflichtdiensten, die dann noch mal im politischen Raum ganz anders ausgestaltet werden können.
Landelin Winter, wofür würden Sie sich denn verpflichten lassen? Was wäre denn für Sie ein Grund zu sagen, ich, meine Generation, meine Alterskohorte, das muss dann schon sein?
Das finde ich sehr, sehr schwer zu beantworten, weil wir als Grüne Jugend und ich glaube ganz viele junge Menschen eine totale Antireaktion bei dem Wort Pflicht kriegen Und ich muss sagen, verpflichten lassen will ich mich zu überhaupt nichts. Ich will mich abholen lassen und das ist jetzt vielleicht sehr untypisch für jemanden aus der grünen Jugend. Meine Einstellung zur Bundeswehr, zum Militär hat sich völlig gewandelt durch den Beginn des Ukraine-Kriegs. Wie, glaube ich, bei ganz vielen Leuten auch aus dem grünen Spektrum. Dass ich jetzt, ich will es nicht beschreien, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass ich in der jetzigen politischen Situation nach dem Abi gesagt hätte, okay, 3 Monate Grundausbildung bei der Bundeswehr würde ich nicht vollkommen ausschließen, das zu machen. Und ich finde, wir begehen gerade in dieser Debatte so einen kleinen Fehler, dass wir über die ganzen Alternativen reden und wir sind uns alle einig, dass wir keinen Zwang wollen. Wenn die CDU-CSU hier mit am Tisch sitzen würde, dann würden wir, glaube ich, eine sehr andere Debatte führen, weil die CDU-CSU und die Bundesregierung ja gerade sehr die Szenarien, die auch aus den Geheimdiensten immer wieder nach außen dringen, mit der Bedrohungslage, dass 2029 Russland imstande sein könnte, ernsthaft die NATO, die EU anzugreifen und in den offenen oder offeneren militärischen Konflikt zu gehen. Und ich finde, wenn wir die Debatte über die Wehrpflicht führen, dann müssen wir auch dieses Problem und diese geheimdienstlichen Erkenntnisse irgendwie adressieren und wir müssen eine Analyse dazu haben. Wir können nicht nur sagen, wir sind gegen eine Pflicht und wir müssen es attraktiver machen. Das irgendwie diskutieren wir schon lange und wir haben diese Bedrohungslage. Ich muss sagen, nachdem ich mich sehr intensiv mit Geopolitik und dem Ukraine-Krieg beschäftigt habe, sehe ich die Bedrohungslage nicht darin, dass Russland in 3 Jahren die EU angreift in einem gewaltigen großen Krieg, sondern die Bedrohungslage liegt viel eher darin, dass Russland die EU und die NATO immer weiter testet, immer weiter zermürbt, immer weiter probiert, in unsere Gesellschaft reinzuwirken, immer mehr die autoritären, russlandnahen Kräfte stärker zu machen und die demokratischen Kräfte und unsere Demokratie insgesamt zu schwächen. Dass wir darauf keine Antwort finden, das finde ich das eigentlich Entscheidende. Und das ist das, was gerade viel zu wenig diskutiert wird, dass ich nicht weiß, ob wir überhaupt in der Lage sind, uns mit einem rationalen Diskurs in Deutschland dagegen zu wappnen.
Wie stark kommen Sie eigentlich mit Ihrer Position der grünen Jugend bei den Grünen durch?
Teils, teils. Also bei dem Thema sind wir nicht ganz durchgekommen. Die Grünen haben sich ja schon auch klar gegen eine Wehrpflicht ausgesprochen, aber haben auf dem letzten Bundesparteitag entschieden, dass sie sich nicht gegen die Pflicht aussprechen wollen, für junge Männer diesen Brief, den man jetzt zum 18. Geburtstag geschenkt bekommt, auszufüllen und zurückzuschicken. Und das ist was wir als Grüne Jugend anders sehen. Da haben wir uns nicht ganz durchgesetzt. Da werden wir weiter dran arbeiten natürlich. Aber ich glaube, das Entscheidende für uns ist in weiten Teilen der Grünen und auch in der kompletten Grünen Jugend der Konsens, dass der Paragraph 2 A im Wehrpflichtgesetz, wo geregelt ist, dass bei Bedarf eine Wehrpflicht eingeführt werden kann, dass der falsch ist und dass der gestrichen werden sollte.
Die ersten Zahlen sind übrigens da zum Fragebogen der Bundeswehr für den Jahrgang 2008. Fast 200.000 Menschen haben ihn bislang bekommen. Wir wissen, dass 72% der Männer ihn beantwortet haben. Die Hälfte der Antwortenden hat zumindest Interesse an einem Dienst beim Bund signalisiert. Das sind Zwischenergebnisse vom April 2026. Ich würde gerne mal hier in die Runde schauen. Menschen, die sehr aufmerksam und still unsere Diskussion bislang verfolgt haben, aber vielleicht doch den ein oder anderen Aspekt entweder stärker machen wollen oder vermissen, dazu würden wir ein Mikrofon reichen.
Ich bin ja auch schon so ein Dino-Alter, also ich bin 74er Baujahr. Ich habe bis jetzt immer Zivildienst und Wehrpflicht als einen Beitrag auch für Demokratie und auch für eine staatliche Demokratie auch empfunden bis jetzt. Ich selber bin irgendwann mal Polizeibeamter geworden und habe dann festgestellt, ich muss ja gar nicht zur Wehrpflicht, aber das war nicht meine Entscheidung, sondern ich habe meinen Dienst auch für den Staat oder im Dienste der Demokratie auch geleistet. Was ich verstehen kann, das ist, wenn junge Leute sagen, hey, was bringt mir das? Das ist aber etwas, was ich immer wieder aus meiner alten Generation sehe. Was kriege ich denn dafür, wenn ich das mache? Aber es ist etwas, was mir dann auch ein bisschen quer geht, weil es ist, Gesellschaft sind wir alle. Eine Gesellschaft birgt nicht, weil ich etwas freiwillig nur mache, sondern Gesellschaft bedient auch, wenn ich etwas tue, eine Verpflichtung mit eingehe, aus meiner Sicht. Und die Frage, die ich jetzt selber sehe aus meinem Bereich, aus meinem beruflichen Kontext, ich bin auch ganz, ganz viel ehrenamtlich unterwegs, auch im DRK und auch in vielen, vielen anderen Bereichen noch mit, ist es wichtig, dass wir uns auch dazu bekennen und dass wir sagen, wir müssen eine Bundeswehr wieder stärken? Müssen wir die auch in die Mitte der Gesellschaft wiederbringen? Müssen wir in diesem Zusammenhang auch eine Alternative schaffen und sagen, muss ich einen Zivildienst auch wieder anerkennenswert machen und sagen, du kannst stolz darauf sein, dass du, was du da in diesem Bereich auch geleistet hast. Wo ich mir noch nicht selber schlüssig bin, ist eigentlich, warum ein Zivildienst nur für Männer? Oder warum eine Wehrpflicht nur für Männer? Ist das vielleicht eine Generationsfrage in dem Bereich?
Also auch aus Sichtweise des DRKs, wie aus meiner Sichtweise, ist das sicherlich nicht mehr zeitgemäß, die Unterscheidung zwischen Mann und Frau in einem solchen Kontext. Aber es ist am Ende des Tages eine politische Entscheidung und ich sehe in diesem Bundestag keine Mehrheit dafür, sozusagen das, was an Pflichtelement käme, auch auf Frauen auszubreiten. Es ist eine politische Entscheidung. Ich teile das und wenn Sie sich mit jungen Menschen, auch jungen Frauen unterhalten, die sind in vielen Fällen Lichtjahre weiter als das, was irgendwo im Grundgesetz steht. Aber fürs Grundgesetz brauche ich halt irgendwie eine Zweidrittelmehrheit. Die sehe ich in diesem Bundestag nicht. In Klammern, niemand hat die Glaskugel. Ich bezweifle auch, dass das auf absehbare Zeit eine realistische Option ist. Also ist das Pflichtelement im Augenblick das Privileg des Mannes. So. Ich sage ausdrücklich, ich kann das nachvollziehen aus so einer ähnlichen Baujahrreihe. Für mich ist das völlig normal auch zu sagen, ich habe als Mensch, als Bürger in diesem Land auch eine Verpflichtung übers Zahlen von Steuern, Beiträgen und Gebühren hinaus. Finde ich legitim. Wir müssen halt eine gesellschaftliche Diskussion wieder führen und ich verstehe schon, wir haben halt jetzt einen Bruch. Am Ende des Kalten Krieges war es völlig normal, dass man unterschiedliche Dinge hatte. Das ist etwas, was wir wieder lernen müssen. Und wenn man sowas lernen will, glaube ich, tun wir gut dran, eine gesellschaftliche Diskussion darüber zu führen, dass eine Pflicht nichts Schlimmes ist und dass es durchaus lohnenswert ist, diese Gesellschaft zu schützen. Meine Sorge ist, dass wir sicherlich diese gesellschaftliche Diskussion einfach nicht werden führen können. Das ist das große Risiko, das ich sehe, weil wir aufgrund der geopolitischen Realitäten sicherlich den Zwang erleben werden, die Bundeswehr früher stärker auszubauen, als sie jetzt ist. Und dann läuft im Grunde eine Uhr und die Uhr können Sie genau bemessen, bis wann die Bundeswehr in welchem Umfang personell ausgestattet und aufgebaut werden muss. Ich bin ehrlich, ich zweifle daran, dass das, was da politisch entschieden worden ist, hilft und reicht, um das Ziel zu erreichen. Also werden wir sicherlich eher in die Diskussion uns alle wiederfinden. Wie gehen wir denn damit um, wenn es zum parlamentarischen Schwur kommt?
Ein Aspekt, den Sie angesprochen haben, da würde ich gerne Doreen Fuhr noch mal ansprechen. Was ist eigentlich mit der mittleren Generation? Also wir haben so viel über die ganz Jungen gesprochen, die jetzt den Brief bekommen haben oder weil sie 23 sind, ihn nicht mehr gekriegt haben. Wir haben von Herrn Fratscher gehört, die Rentner sollen irgendwie soziale Dienste machen. Und man muss ja dazu sagen, es gibt auch in vielen sozialen Einrichtungen eben freiwillige Tätigkeiten von Menschen, die bereits im Rentenalter sind, gehört auch dazu. Aber was ist eigentlich mit der mittleren Generation?
Jetzt schließe ich nochmal an das an, was Sie gesagt haben. Wir haben ein Problem, die Resilienz der Bevölkerung herzustellen. Und das Engagement auch im Bevölkerungsschutz anzubieten für Menschen jeden Alters, auch die im mittleren Alter, ist etwas, was wir dringend nutzen sollen, weil die Fragen kommen ja. Also kann ich nicht irgendetwas tun? Wo kann ich mich registrieren? Ich möchte helfen. Kann ich noch einen Kurs machen? Da gibt es so viele Möglichkeiten. Gut, jetzt sind wir privilegiert. Wir können es übers Rote Kreuz steuern. Aber diese Anfragen kommen und da müssen wir unbedingt Angebote schaffen. Und gestatten Sie mir, dass ich einmal nochmal auf Sie zurückkomme, weil ich habe auch, als Sie erzählt haben, so was Ihnen das auch gebracht hat. Ich erlebe, wenn ich jetzt in unseren Reihen schaue, dass ganz viele super engagierte Pflegekräfte mit Führungsverantwortung oder in der Pädagogik, die haben alle mal viele mal Zivildienst gemacht und haben gesagt, das hat mich so beruflich geprägt, ich wusste gar nicht, dass das auch so ein Bereich ist, wo ich ja auch reingehen kann. Und die Planbarkeit der Zivis, weil die waren 12 Monate da, die war einfach super für die Abteilung. Ne? Beim FSJ haben wir jetzt die Situation, ja, vielleicht nach 6 Monaten gehe ich doch schon mal irgendwo anders hin oder ich verlängere gerne auch. Das ist natürlich die luxuriöse Variante.
Aber ein Punkt ist bei Ihnen da ganz wichtig herausgekommen, Planbarkeit. Also wenn man sagt, wir stehen unter einem Zeitdruck und vielleicht in 12 Monaten wird dann irgendwie was verpflichtend, dann wird es natürlich schwierig, das sofort umzusetzen. Das war das Forum. Wer Wehrpflicht sagt, muss auch für zivilen Ersatzdienst sorgen. Mit Landelin Winter, Grüne Jugend Brandenburg, Jens Latke, landeskirchlicher Beauftragter für Friedens- und Umweltarbeit der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, mit der Oberin Doreen Fuhr von der Schwesternschaft Berlin und mit Christian Reuter, dem Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes. Bei Ihnen waren wir hier in der Karstenstraße in Berlin-Lichterfelde zu Gast. Wie eingangs erwähnt, wäre auch gerne der CSU-Bundestagsabgeordnete Konrad Körner bei uns gewesen und hätte sich sicherlich gerne mit Ihnen, Herr Winter, gestritten. Doch die Tagesordnung des Parlaments ließ das nicht zu. Aber die Debatten sind ja nicht zu Ende. Unsere schon. Danke für die Aufmerksamkeit.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.